Wir lesen weiter in dem Buch Reise in die Unsterblichkeit von Robert James Least. Ich wiederhole noch einmal den letzten Absatz des vorherigen Kapitels, um euch in das Thema wieder mit hineinzunehmen. Dies ist die Folge 16. Es gibt materielle, seelische und geistige Berge, antwortete mein Mentor. Und die beiden letzteren sind ebenso schwer zu bewegen wie der erstere, vielleicht sogar schwerer. In allen Fällen bedarf es der Hilfe Gottes. Doch mit ihr ist jedes Ding möglich. Auch bei der Heilung unserer Patienten vorhin haben wir Berge versetzt. Wie das möglich war? Nicht durch untätiges Zuschauen, sondern weil alle Anwesenden ihr Äußerstes gaben. Siamedes erbat erst den Segen Gottes, als alle eigenen Kräfte restlos ausgegeben waren. Und er wusste, dass er von sich aus nichts mehr tun konnte. Jetzt, aber auch erst jetzt, musste die Hilfe Gottes kommen, gerufen von seinem tiefen Glauben und dem der tausendköpfigen Menge. Von solcher Macht angezogen, konnte Gott nicht zögern. So sollte und könnte es auf der Erde sein, aber stattdessen bringt man den Leidenden oft noch ärgere Wunden bei. Ich wagte einzuwenden, es besteht doch wohl auf Erden kaum Gelegenheit, solches zu tun, wie ich es eben sah, selbst wenn die Menschen die Kraft dazu hätten. Myanene antwortete, Gott ist viel zu gerecht und weise, um von irgendeinem Menschen etwas Unmögliches zu verlangen. Wenn die Menschen doch wenigstens mit der Kraft und Hilfe ihres Glaubens das zu vollbringen suchten, was im Bereich ihrer irdischen Fähigkeiten liegt. Nichts dergleichen. Sie haben vergessen, dass sie zu Mithelfern Gottes bestimmt waren, wie es hier soeben demonstriert worden ist. Und sie wurden in dem Glauben bestärkt, dass es genügt, die Hände fromm in den Schoß zu legen und Gott alles zu überlassen. Wenn Gott etwas für die Menschen tut, dann immer nur zusammen mit den Menschen. Es steht gewiss nicht in Gottes Gesetz, dass der Herr die Arbeit tut und der Diener nur Wünsche und Befehle auszusprechen habe. Er fuhr fort. Wenn du Gott bittest, den Bau deines Hauses zu segnen und zu fördern, kannst du sicher sein, dass er damit warten wird, bis du selber zunächst die Fundamente gelegt hast. Auf Erden scheint man meist zu glauben, man brauche Gott nur seine Wünsche mitzuteilen und könne dann auf die Ausführung warten. Wenn aber Gott selber eingreift, dann spürt man es nicht und vereitelt am Ende noch seine Pläne. Nehmen wir mal an, Gott wird angerufen, um einer durch die Zeitereignisse mittel- und obdachlos gewordenen Gruppe Unglücklicher zu helfen. Da es in diesem Reich weder Geld noch Gold gibt, kann das nur durch eine Fügung Gottes geschehen, die sich auf der Erde in einer ganz bestimmten Hinsicht wirtschaftlich auswirkt. Also etwa durch einen ganz unerwarteten Geschäftsgewinn, eine ebenso unerwartete Erbschaft oder einen anderen Glückszufall. Was wird geschehen? Der Auserwählte, dem plötzlich 100.000 Mark oder mehr in den Schoß fallen, wird von seinen Mitmenschen als Glückspilz oder geschickter Geschäftsmann beglückwünscht. Das Geld wird gewinnbringend angelegt und der Ausersehene hält sich dann für einen klugen Mann. Sollte er aber doch noch an die Hilfsbedürftigen denken, so wird er nach einiger Überlegung vielleicht 100 Mark spenden. Myanene war noch nicht zu Ende. Er fuhr fort. Vielleicht hältst du dieses Beispiel nicht für beweiskräftig. Lass uns also noch ein anderes nehmen. Gott beschließt, dass das Geld direkt an den Bedürftigen gelangen soll und beauftragt deshalb einen Abgesandten aus dem Jenseits, es in eigener Person zu überbringen. Würde dieser Bote, nachdem Spender befragt, die Wahrheit sagen, so würde es gewiss nicht lange dauern, bis man ihn der Gotteslästerung beschuldigt, an den Pranger gestellt oder für verrückt erklärt hätte. Du siehst also, dass Gott nicht direkt eingreifen und sich einer Masse zu erkennen geben kann, die überzeugt zu sein scheint, dass die Zeit der Zeichen und Wunder endgültig vorbei ist. Ich dachte nach. Ich muss zugeben, das ist nur zu wahr. Aber nachdem sich diese Überzeugung in Jahrhunderten menschlichen Irrtums gebildet hat, taucht die Frage auf, wie weit der Einzelne dafür verantwortlich gemacht werden kann. Myanene lächelte, sei ohne Sorge, auch der geringste Einfluss, ob gut oder böse, der auf einen Menschen ohne dessen Zutun eingewirkt hat, wird bei dem Urteil in den Nebelwänden voll berücksichtigt. Niemand aber entgeht der Verantwortung für den Gebrauch des eigenen Verstandes, mit dem die Natur ihn ausgestattet hat. Wenn jemand auf Erden behauptet, er glaube an den Gott, von dem es heißt, er belohne einen jeden nach seinen Werken, so erwartet das himmlische Gericht von ihm, dass er sich danach verhalten hat, dass also sein Glaube nicht nur ein Bekenntnis ohne Taten war. Wer sagt, dass er glaubt, ohne entsprechend zu handeln, muss die Folgen tragen. Wohl aber dem, von dem es heißen wird, er hat getan, was in seinen Kräften stand. Und jetzt wirst du auch begreifen, warum die äußere Form eines Bekenntnisses nicht mehr zählt, sobald ein Mensch vor das himmlische Gericht tritt. Niemals wird eine Seele danach gefragt werden. Umso mehr aber wird sie danach bemessen werden, ob ihr Bekenntnis zu Gott sich in Liebe und guten Werken an ihren Mitmenschen gespiegelt hat oder nicht. Siamedes und Kushner werden dir an einigen Beispielen das Wirken des Gerichtes zeigen. Und später will ich dich selbst zu einigen der Häuser des Friedens führen. Bis dahin möge des Vaters reicher Segen mit dir und deinem Bemühen sein, die Wahrheit zu erfahren. Friede sei mit dir. Wir hatten die Außenseite des Forums erreicht und Myanene verließ uns, nachdem er jeden gesegnet hatte. Auch der Assyrer nahm Abschied von uns, nachdem er Kushner und mich gebeten hatte, ihn daheim zu besuchen. Myanenes Worte hatten mein Wissen erheblich erweitert. Er hatte mit größter Selbstverständlichkeit von einem unerbittlich strengen Gericht gesprochen. Ich wäre wohl sehr niedergeschlagen gewesen, hätten mir nicht alle seine Worte ein Tor der Hoffnung gezeigt. Das Tor war noch immer angelehnt, bereit, geöffnet zu werden. Als ich mit Kushner alleine war, wurde mir erst gewahr, dass sich die riesige Zuschauermenge innerhalb kürzester Zeit und ohne das geringste Aufheben in alle Richtungen zerstreut hatte. Auf Erden hätte es Gedränge gegeben, Hast und laute Worte, herkömmliche Begrüßungen und vieles andere. Auf keinen Fall wären die drei Hauptpersonen einer Veranstaltung nach deren Abschluss ungestört geblieben. Hier aber hatte Myanene, der Assyrer und Kushner eine Unterhaltung über die tiefsten Dinge mit mir führen können, ohne auch nur eine Sekunde lang abgelenkt zu werden. Als wir schließlich die Arena verließen, lag sie leer und in völliger Stille da, als wäre sie nie bevölkert gewesen. Kushner wandte sich zu mir. Ich möchte dich jetzt gerne zu einer Schwester führen, um deren Wohl ich besonders besorgt bin. Du wirst ihr Schicksal erfahren und viel daraus lernen können. Ich erwiderte, dann ist der Palast hier nicht dein Zuhause? Keineswegs, antwortete Kushner, der sich anschickte, mich in eine Richtung zu führen, die genau entgegengesetzt zu dem Wege lag, den wir gekommen waren. Mein Haus ist eine Stätte für Kinder, an deren Betreuung ich meine größte Freude finde. Dies Gebäude hier ist nur eine zeitweilige Ruhestation für solche Genesende, wie wir sie soeben behandelt haben. Auch sie gehen von hier aus weiter. Gehen wir jetzt zu deinem Heim? Nein, mein Freund, bevor du seine Eigenart und Aufgabe voll verstehen kannst, musst du noch viel lernen. Aber recht bald, hoffe ich, wirst du soweit sein. Und dann wirst du auch den kleinen Burschen wiedersehen, mit dem zusammen du durch diese Nebelwände kamst. Ist er bei dir? Wie geht es ihm? Rief ich überrascht. Sachte. Eins nach dem anderen, sagte mein Begleiter lächelnd und schnitt mit einer Handbewegung ein halbes Dutzend weiterer Fragen ab, die ich schon auf der Zunge hatte. Er ist bei mir und es kann ihm gar nicht anders als gut gehen. Was mögen seine Freunde und Verwandten über seinen Tod empfunden haben? Ich habe gedacht, erst einmal beruhige dich, kam wieder eine Mahnung auf meine ungestüme Frage. Bedenke, dass in diesem Leben niemand nach der Uhr sieht. Wir haben genügend Zeit, jede Frage einzeln zu stellen und einzeln zu beantworten. Ich kann dir aber sagen, dass sein Hinscheiden keine große Trauer ausgelöst hat. Er gehörte zu einer vielköpfigen Familie, die hart um das tägliche Brot zu kämpfen hat. Nach dem ersten Schock wurde er deshalb nicht mehr allzu schmerzlich vermisst. Aber woher weißt du das alles? Fragte ich. Mit dieser Frage betreten wir ein Gebiet, das wiederum neu für dich ist. Es ist durchaus nicht schwierig für uns, etwas über einen Neuankömmling in diesem Reich zu erfahren. Zwischen dem Kind und seinem zurückgelassenen, fleischlichen Körper besteht noch ein feiner Faden der Verbindung. Wir brauchen ihm nur zu folgen, um an der Stätte seines Erdendaseins Erkundigungen einzuziehen. »Wie ist das möglich, Kushner?« stieß ich hervor, während mein Herz wild bei dem Gedanken zu klopfen begann, dass mein sehnlichster Wunsch wirklich und wahrhaftig erfüllbar war. Doch im nächsten Moment erschrak ich schon vor meiner eigenen Kühnheit, verstummte und blickte scheu auf Kushner, voller Sorge, ich könnte ihn missverstanden haben. Mein Begleiter ließ in keiner Weise erkennen, ob er meine Beklemmung bemerkt habe. Im Gegenteil, spielte ein freundlich belustigtes Lächeln um seine Lippen, als er jetzt ruhig antwortete, »Wie anders, glaubst du, könnte das wohl geschehen, als jemanden zu diesem Zweck zur Erde zu entsenden?« »Was?« rief ich, »jemanden von hier?« »Natürlich.« »Glaubst du, ein Erdenbürger könnte uns zuverlässige Nachrichten vermitteln?« »Aber ist so etwas denn wirklich möglich?« »Warum nicht?« fragte Kushner in seiner schalkhaft ruhigen Art zurück, statt mir eine einfache Antwort zu geben. »Ich weiß nicht, Kushner«, rief ich, »aber ich werde zwischen Hoffnung und Zweifel hin und her geworfen. Sag mir, ist es tatsächlich so oder nicht?«